Und wir fangen an. Herzlich willkommen zur Sommeruni in der Leidenstadt. Heute zur Veranstaltung Alles ist leer, auch das, was ich euch sage, eine Einführung in das buddhistische Herz-Sutra. Alles ist leer, so in dem kurzen Text des Herz-Sutras. Die Leerheit ist aber nicht das Nichts und vor allem nicht das Ende, sondern der Anfang zum wahren Selbst. Diese Erkenntnis hat auch Gottfried Wilhelm Leibniz beeindruckt. Vor allem in seiner Theodizee ist das mit zum Ausdruck gekommen. Wenn es nun um Fragen geht, die das Denken und die Philosophie Leibniz betreffen, dann haben wir hier in Hannover den Fachmann, den Experten. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Wenschauli. Herr Professor Lee studierte Germanistik, Philosophie, Linguistik und Politik in Xi'an, Peking, Heidelberg und Berlin. Er ist erster Inhaber der 2010 begründeten Leibniz-Stiftungsprofessur. Außerdem leitet er an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Edition der politischen Schriften von Leibniz. Seit Beginn der Sommeruni im Jahr 2010 ist Herr Professor Lee mit einem Thema zu Leibniz dabei. Da ist über die Jahre eine sehr bereichernde Zusammenarbeit zustande gekommen. Und wie Sie vielleicht der Presse entnehmen konnten, ist die Leibniz-Stiftungsprofessur inzwischen bis 2017 verlängert worden. Darüber freue ich mich sehr. Das gibt uns die Chance für weitere Zusammenarbeit und ich hoffe noch für weitere spannende Veranstaltungen. Hinweisen möchte ich an dieser Stelle noch auf das nächste Jahr, nämlich das Leibniz-Jahr 2016. Den 300. Todestag von Leibniz wollen wir da würdigen mit vielen verschiedenen Veranstaltungen. Ich wünsche Ihnen nun mit dem heutigen Vortrag erhellende Einblicke in das buddhistische Herz-Sutra und dessen Bedeutung für Leibniz. Bitte, Herr Professor Lee.
Danke. So, meine Damen und Herren und Herr Beltram, bevor Sie gehen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und die habe ich oder aus Ihrem Haus immer wieder sehr gern eingenommen, denn das gibt mir nicht nur die Möglichkeit, über Leibniz zu sprechen, wie beim ersten Mal, auch die Möglichkeit, über den Rest der Welt zu sprechen. Und den gibt es auch noch, bei aller Bewunderung für Leibniz. Und ich habe diesen 2 Stunden mir so vorgestellt. Bei diesem Wetter, ein bisschen schwül, bei diesen großen Anzahlen, denke ich, mache ich am besten, wenn Sie, natürlich wenn Sie wollen, machen Sie die Augen zu und versuchen einfach zur Ruhe zu kommen. Und ich habe zwar den Text vorbereitet, den Text möchte ich Ihnen aber jetzt nicht in die Hand geben. Das lenkt nur ab. Und wenn Sie nachher Interesse haben oder werden ich den Text einfach auslegen, nehmen Sie das mit und versuchen Sie das zu Hause zu lesen. Und ich warne Ihnen ganz einfach, ungefähr knapp 2 Stunden vortragen und zum Schluss, wenn Sie Fragen haben, ich würde da 2 oder 3 Fragen zulassen und so dass ich diesen 2 Stunden etwas maximal sozusagen ausnutze. Und fangen wir doch mit einem Leibniz-Zitat. Da habe ich als Leibniz-Professor meine Pflicht getan. Und lassen wir den Herrn beiseite, holen wir ihn am Ende wieder raus. So. Tiber Theodicicon die Rede, 1710 erschien in Amsterdam auf Französisch ein großes, das heißt ein dickes Buch von Gottfried Wilhelm Leibniz mit dem Titel Theodicicon. Sozusagen auf Deutsch ungefähr Gottes Rechtfertigung. Und über Leibniz' Gottesrechtfertigung brauchen wir uns hier keine Gedanken zu machen. Und diesem Buch beginnt mit einer großen Abhandlung. Abhandlung über die Harmonie zwischen Glauben und Vernunft. Und auch das ist ein weites Feld und das lassen wir außen vor. Und dort unterscheidet Leibniz unter anderem zwischen Fatum Christianum und Fatum Mohammedanum und Fatum Stoicum. Über diesen Begriff brauchen wir auch nicht hier keine Gedanken zu machen. Nur er zitiert dort den Buddhismus. Und damit wollte er deutlich machen, was sozusagen das Christentum im Unterschied zu anderen Wien. Nämlich diese aufgeklärte Frömmigkeit. Das heißt, nicht nur fromm sein, sondern auch etwas tun. Etwas tun, soweit es in unserer Möglichkeit steht. Das wird ein anderes Thema, wenn man sozusagen Leibniz und Luther mal gegenüberstellen würde. Der Luther würde sagen, der Mensch kann tun, was er will, aber es hängt von Gottes Gnade aus ab. Egal. Und dort schreibt der Leibniz ungefähr so: Die von den Quintisten, auch das lassen wir weg, sehr weit getriebene Vernichtung unserer individuellen Eigentümlichkeit dürfte bei einigen verkleideter Gottlosigkeit sein. Wie man von dem Quintismus des Buddhismus, des Buddha berichtet, dem Stifter einer großen Sekte Chinas, der seine Religion 40 Jahre lang predigte, und als er sich dem Tode nahe fühlte, seinen Schülern erklärte, er habe ihnen die Wahrheit und den Schleier des Gleichnisses verborgen und alles sei auf das Nichts als das erste Prinzip aller Dinge zurückzuführen. Das war, wie mir scheint, noch schlimmer als die Meinung der Averroisten. Auch diese Averroisten lassen wir da weg. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Leibniz sich zu Buddhismus äußert. Dass er den Namen Buddha, sozusagen unter dem Namen, unter dem chinesischen Namen, versteht oder kannte, dass er den Buddhismus zu einer Religion in China zählte, das können wir ihm nachsehen. Das ist auch nicht so wichtig. Und uns interessiert seine Bewertung, nämlich Buddhismus als gewisser Sinne Vernichtung unserer individuellen Eigentümlichkeit. Ob das stimmt? Das stimmt natürlich nicht. zur Leibniz-Forschung gehört auch, dass man Leibniz ab und zu widerspricht. Aber er hatte uns einen guten Zugang gegeben, nämlich wie er zu diesem Ergebnis, zu dieser Ansicht kam. Nämlich, er hat gelesen, indem er schreibt, es wurde berichtet, Buddha hat 40 Jahre lang gepredigt, gelehrt. Und als er starb, oder bevor er starb, soll er seinen Schülern gesagt haben, er habe ihnen die Wahrheit verborgen. Denn was für eine Lehre war das denn? Ne? Und die Wahrheit lautet, alles sei auf das Nichts zurückzuführen. Das ärgert eine Philosophin wie Leibniz natürlich. Die Frage ist, was ist mit diesem Nichts gemeint? Was ist mit diesem Nichts gemeint? Soweit als Vorführung. Fangen wir mit dem Beispiel an. Und das, was Leibniz über diese Episode geschrieben hat, das stimmt. In den buddhistischen Texten, es gibt insgesamt ungefähr 50 oder 500 Bänden buddhistischen Texte. Und das ist nicht so, sozusagen, das ist nicht so unwichtig. Und diese Mehrzahl an Texten, ist kennzeichnend für den Buddhismus. Das heißt, sowas wie eine Kanonbildung ist man fremd. Und unter diesen zahlreichen Texten hat jeder Text seine Berechtigung. Das bedeutet, die Texte sind nicht so wichtig. Wichtig ist nur, was Sie oder was der jeweilige sich in diesen Text hineinliest, aus diesem Text rausbekommt. Das ist das sozusagen das Wichtige. Und es gibt in der Tat diese Episode. Ich erzähle Ihnen. Wenn Sie den klassischen buddhistischen Text lesen, in deutscher Übersetzung, alle Texte beginnen ungefähr so. So habe ich gehört. Doppelpunkt. Einst verweilte der Erhabene in einem Ort, dann läuft der ganze Text. Und in dieser Überlieferung gibt es in der Tat eine Episode oder einen Text, ungefähr so. So habe ich gehört, einst verweilt der erhabene Buddha unter einem Pipa-Baum und jemand steht, ein Mensch steht und sagt, Erhabene, können Sie das Rad des Dams, sozusagen das Rad der Lehre, nochmals drehen? Und wenn Sie den buddhistischen Kloster oder buddhistischen Architekturen besichtigen, achten Sie auf die beiden Seiten vom Eingang. Da finden Sie ein paar Räder abgebildet. Nicht unbedingt als Glückszeichen wie in Deutschland. Und das Sinnbild war eben, Lehren heißt Rad drehen. Und wenn Sie da in Tibet so ein Kloster besuchen und diese Väter, sehen Sie auch diesen Rad. Diesen Rad, konnte natürlich sagen, heißt verbreiten. Und Rad steht auch als Sinnbild der Wiedergeburt. sozusagen dieser Unendlichkeit, diesen Kreislauf. Diesen Kreislauf, und dann müssen Sie natürlich wieder aufpassen, es wurde viel diskutierend gesprochen über die Wiedergeburt. Wiedergeburt als ein Kreislauf, und das Ziel ist, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und insofern war der Gedanke der Wiedergeburt sehr, sehr negativ besetzt. Denn Geburt, darauf komme ich zurück, zählt zu den Grundleiden. Und das ist wieder mal nicht unwichtig. Als die Chinesen, jetzt mal sagen wir die Chinesen, das heißt die Han-Chinesen, nach 49, Anfang der 50er Jahre in Tibet einmarschierte, sprechen nicht über Politik, sprechen sie von Befreiung. Und seitdem hat auch die chinesische Zentralregierung Unmengensummen Entwicklungshilfe geleistet. Nur, man hat eins nicht begriffen. Für, jedenfalls für bestimmten buddhistisch geprägten Menschen bedeutet dieses Leben, jetzt, bedeutet dieses Leben ohnehin nichts weiter als ein Kettenglied in diesem Kreislauf. Bedeutet dieses Leben ohnehin Leiden. Und es kommt auf das Leben an, das außerhalb dieser sozusagen Kreislauf stattfindet. Wir können diskutieren, wie wir wollen. Sie leisten Entwicklungshilfe dort, ohne zu begreifen, dass die Menschen dieses Leben anders bewerten als sie und anders empfinden als sie. Das war ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, diesen Fehler oder diese Irrtum begeben nicht nur Chinesen heute. Aber kommen wir zu unserem Und bei diesem Gespräch sozusagen sagte einer, ja, wir haben, drehen Sie das Rad der Gesetze oder das Rad der Lehren nochmal. Was hat der Buddha gesagt? Jedenfalls, der Buddha soll in der Tat gesagt haben, Sie stellen die Frage so, als ob ich hier einmal das Rad der Gesetze gedreht hätte. Und Sie machen so, als ob ich lebenslang hier ein Wort gesprochen hätte. Das ist diese sozusagen Relativierung. Und das soll, der Buddha soll in der Tat eines der letzten Gespräche oder einer der letzten Predigt gewesen sein. Und auf diese Episode, auf diese Überlieferung bezieht sich der Leibniz. Gut, es ist für uns auch nicht wichtig, ob dieses Gespräch in der Tat stattgefunden hat. Lassen wir das wieder beiseite. Fangen wir mal vorne an. So habe ich gehört. Diesen Satz, mit dem jeder buddhistische Text beginnt. Wer war dieses Ich? Und das ist interessant. Dieses Ich zuerst mal, so habe ich gehört, dieses Ich war ein gewisser Schüler des historischen Buddha, sagen wir so, und heißt mit einem Namen sogar, heißt Ananda. Ananda, A-N-N-A-D-A. N, es ist auch egal, jedenfalls ein Name. Der historische Buddha, das sage ich nur kurz, sozusagen ein Prinz aus einer indischen Familie. Bei Indischen muss man natürlich aufpassen, von Indien sprechen wir heute als ein großes Land und noch vor nicht langer Zeit bestand Indien aus mehreren Fürsten kleinen Städten. Deshalb sollte man aufpassen, jedenfalls einen Prinz. Und als er so die gewisse, sag man, die Erleuchtung erlangt hat, begann er seine Predigtätigkeit. Und Buddha war sozusagen der Meistername. Bedeutet ungefähr, er leuchtet. Das ist natürlich eine Metapher. Und man arbeitet im Buddhismus sehr viel mit Metaphern. Und Metaphern haben Nachteile, aber Vorteile. Nachteile sozusagen, Metaphern kann sie nicht definieren. Es ist ein Unterschied zwischen Metapher und sozusagen Begriffe. Begriffe leben von Definitionen. Metapher weisen etwas hin. Und worauf eine Metapher hinweist, ist nicht so deutlich. Aber das Interessante ist, nicht für alles muss man Klarheit haben. Wenn Sie nur das haben wollen, was für Sie gut ist, wenn Sie nur selber eine Frage haben oder ein Problem haben, eine Frage haben, brauchen Sie eine Antwort. Und diese Antwort ist nur gut, wenn sie Ihnen hilft. Insofern ist auch egal, ob der andere diese Metapher anders versteht als Sie. Das ist deshalb diese Metapher, diese immer Verweis. Verweis auf die Zuhörer als Einzelner und nicht in der Suche nach gewissen Sinnen, sozusagen nach Wahrheit für uns alle. Aber gut, dieser Buddha bedeutet im Sinne von Erleuchteten. Und wir werden nachher auch über Begriffe oder Wort wie Weisheit sprechen. Erleuchtung, Weisheiten, das sind aber Begriffe, die in der modernen Welt weitgehend, jedenfalls in der akademischen Welt, weitgehend verschwunden sind. Und man kann in der Hochschule Philosophie lernen, aber nicht unbedingt Weisheit. Und wenn Sie bedenkt, dass noch vor gar nicht so langer Zeit, sagen wir mal zurück wieder zum 17., 18. Jahrhundert der europäischen Moderne, da ist sozusagen Weisheit und Philosophie noch gleichbedeutend. Philosophie und noch gleichbedeutend. Und als ich letzte Woche auf Rügen war, ja, Deutschland versuche ich auch immer noch kennenzulernen. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Steige ich aus dem Auto, mit dem Auto da, und sah gleich eine Tafel. Diese Tafel lautet: Das sind erleuchtende Momente. Weisheit, in der Tat. Weisheit ist das Resultat von Innehaltung und Lauschen, nicht von stressiger Eile. Machen Sie Punkt, 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 Pause. So. Was hat das aber mit uns zu tun? Uns im Sinne von Buddha als Erleuchtete. Nur so viel. Und Buddha hat 10 Schüler. 10 Schüler. Ich möchte Ihnen nur 2 nennen. Der eine ist Ananda, der andere hieß oder heißt Sariputra. Ist auch nicht der wichtige Name. Ananda, sozusagen, war ein Vetter von diesem historischen Buddha. Das ist aber auch nicht wichtig. Diese 10 Schüler sind natürlich 10 Typen. Historische Personen interessiert uns nicht. Aber schon das, was jeder Schüler verkörpert. Verkörpert, das sind ungefähr wie die 12 Apostel. Und jeder ist etwas anders und soll auch so weit wie möglich abdecken. Ananda hat Großartiges geleistet für den Buddhismus. Zum Beispiel Ananda zählt zu denjenigen Schülern vom Buddha, die sich sehr stark für Frauen stark gemacht hat im Buddhismus. Das heißt, ja, es zu Beginn hat sozusagen der historische Buddha nur männliche Anhänger. Frauenschaft war nicht erwünscht. Und es war Ananda, der sozusagen da bei dem Buddha oder bei dem Buddha, der eine Fürbitte sprach. Was noch etwas? Beim Tod vom Buddha soll der Ananda geweint haben. Das wurde ihm zu Last. Aber es ist auch eine andere Sache. Vor allem, der Ananda soll ein sehr, sehr gutes Gedächtnis gehabt haben. Und diesen 10 Schüler steht Ananda für gutes Gedächtnis. Jetzt sozusagen, können Sie diesen Satz auch verstehen. So habe ich gehört. Und warum soll Ananda, berichten? Das geht zurück auf das Konzil, beziehungsweise auf die Versammlung. Ich neige zum Wort Versammlung, im Unterschied zu Konzil. Konzil ist mehr zu katholisch oder zu christlich. Und nach dem Tod vom Buddha kam seine Anhängerschaft zusammen. Natürlich auch zu beraten, wie es weitergehen soll. Auch zu beraten, was haben wir vom historischen Buddha jetzt? Es hat eigentlich nur diese eine Versammlung gegeben. Ich glaube, eine zweite hat seitdem, das heißt seit dem 5. Jahrhundert vor Christus, nicht gegeben. Und das war gut so. Und den Grund werden Sie noch kennen. Wenn es darauf ankommt, dass jeder für sich selber was sucht. Dass sich für sich selber glücklich wird und die Antwort für seine Frage bekommt, ist nicht so wichtig, wie die Lehre insgesamt aussieht. Bei dieser Versammlung nach dem Tod von Buddha wurden die Gespräche, die Lehren, die Taten, was weiß ich, natürlich dann aufgezeichnet. Und das war die Entstehung von dieser, sozusagen von diesem buddhistischen Texte. Und da ist natürlich jemand besonders gefragt, der ein gutes Gedächtnis hat. Ja? Der ein gutes Gedächtnis hat. Und daher kommt dieser, so habe ich gehört, nämlich Ananda hat gehört. Und dieses so, das ist eine wunderbare Übersetzung, jedenfalls auf Deutsch. Und mit diesem so können Sie auch, oder können wir auch schon viel anfangen. Das heißt, ich habe nichts anderes gehört. Das ist auf der einen Seite ein Rückgriff auf die, gewissen Sinne, auf die Autorität. Und das, was ich gehört habe, hat der Historiker, der Erhabene, mal gesagt. Und auf der anderen Seite aber zugleich auch die Relativierung. Indem ich gehört habe, könnte sein, dass ich mich verhört habe. Das heißt, Sie haben einen Text durchaus und diesen Text lässt Sie allein. Zum einen sozusagen Rückgriff auf den Erhabenen und zum anderen überliefert. Das heißt, es sind nicht Gottes Worte. Es sind nicht wörtliche Zitate, wörtliche Überlieferung vom Buddha, sondern eine Übertragung, sondern eine Mitteilung durch einen Kreten, durch einen Schüler, der ein gutes Gedächtnis hat. Und das ist auch ein weitgehender Unterschied. Und da können Sie auch wieder besser verstehen, warum die Buddhisten es nicht mal versuchten, aus ihren unmöglichen vielen, vielen Texten ein kleines Büchlein zu machen, damit wir wissen, was drin steht, damit wir ihn auswendig lernen können, uns daran halten können. Warum haben die Buddhisten diese Praxis bis jetzt gepflegt? Da taucht ein Text auf und wenn etwas auftaucht, muss etwas richtig sein, jemand geschrieben, nehmen wir einfach in unserem Sammlung. Die Sammlung war immer länger. Wenn Sie, die Situation in Hannover kenne ich nicht, aber wenn Sie in Berlin die Staatsbibliothek gehen und versuchen Sie einfach mal die buddhistischen Sammlungen zu sehen, Regalen weiter, Meter weiter, und es wurde Ihnen nicht gesagt, welcher Text wichtig ist. Es gibt keinen Text. Das ist auch ein interessanter Unterschied zu bestimmten Glaubensrichtungen. Dieser gewissen Sinne, dieser sammelnden Offenheit. Und diese hat eben mit dieser Überlieferungsgeschichte zu tun, so habe ich gehört. Das ist zueinander. Eine andere Schüler möchte ich Ihnen auch nennen, von diesen 10 Schülern. Ein anderer heißt Sariputra. S-A-R-I-P-U-T-R-A. Sariputra. Es ist eine ganz, ganz interessante Figur und beginnt unter diesem Zen-Schüler von Buddha als Deerkopf, nämlich Analytiker. Als Analytiker und man sagt natürlich nicht Analytiker im Buddhismus, deshalb sagt man, der sei gekennzeichnet oder ausgezeichnet durch seine Weisheit. Ja, seine Weisheit. Seine, nicht unbedingt seine analytische Fächer, aber seine Weisheit. Und Sariputra, das ist eine wichtige Figur. Und wenn Sie sehen, durch diesen zwei Schüler, einer Ananda mit gutes Gedächtnis und hat alles, fast alles sozusagen im Kopf, was der Buddha mal erzählt hat. Und dann hat da jemand, der sozusagen der Sariputra, der besonders weise sein soll und der sozusagen den Text gehört hat und den Text nicht nur gelesen hat, wenn Sie wollen, der Sariputra wäre derjenige, der den Text noch auch verstanden hat. Ja, auch verstanden hat mit seinem analytischen Verstand, auch dieser Weisheit hat. Und diese zwei Figuren sollten Sie behalten. Dann kommen wir nochmal zum Text, diesen klassischen Text zurück. Und diesen Text fange ich immer so. So habe ich mal gehört, einst verweilt der erhabene Buddha in einem Ort und sagt was. Beziehungsweise bekommt eine Frage gestellt und diese Frage wurde von diesem Erhabenen und vom Buddha bearbeitet oder beantwortet. Wenn Sie Textanalyse machen, dann können Sie ungefähr so, Text beginnt immer so, jemand berichtet, das ist einander berichtet, einmal ein Buddha, nicht ein Buddha, der spricht. Was er gesprochen hat, hat der Ananda aufgezeichnet, beziehungsweise im Kopf, und hat der Sariputra verstanden. Das ist diese Konstellation, klassische Konstellation. Behalten Sie diese Konstellation im Kopf. Denn diese Konstellation wurde nachher total auf den Kopf gestellt. Aber noch nicht so weit. Jetzt kommen wir mal zurück. Was hat der Buddha mal gesagt? Und was hat der Ananda berichtet? Und was hat der Sariputra begriffen? Natürlich, der Buddha oder beziehungsweise der erhabene Buddha hat 40 Jahre lang gepredigt, beziehungsweise um seine Wanderschaft. Und diese Wanderschaft war natürlich die Bitte-Wanderschaft. Und auf diesen Begebenheiten oder Erlebnissen, Begebenheiten, das lassen wir alles weg. Sondern versuchen wir, den Kernaussagen von diesem historischen Buddha kurz darzustellen. Ich versuche Ihnen das durch ein paar Zahlen. 4, 5, 8, 12. Das müsste eigentlich gehen. 4 heißt die sogenannten 4 Wahrheiten. Wahrheiten, das ist wieder Deutsch. Müssen Sie immer aufpassen. Und ich bin generell immer wachsam, wenn es um Heid geht, wenn Sie wollen. Finde immer interessant, wenn es um Geht geht. Wir sagen Machbarkeit. Versuchen Sie das einfach mal zu übersetzen. Und machbar, das heißt, es ist noch nicht da, aber machbar. Ne? Machbar. Und diese Machbarkeit, Verlässbarkeit, Unverlässbarkeit, das ist ein hochinteressantes Phänomen in der deutschen Sprache. Und aber auch dieser Kalt. Ich meine, wahr, so mal die Frage gestellt, wozu brauche ich Wahrheit? Und ich sage, ich möchte zum Bahnhof und gehen Sie dann lang und rechts anbiegen und er steht vor Ihnen ein Gebäude. Das ist wahr, in dem ich gehe. Aber das ist keine Wahrheit. Oder? Wäre auch gut, Sie wissen schon, was ich meine. Vier im Buddhismus. Die vier Wahrheit. Fünf. Es wurde übersetzt als fünf, ja, sagen wir so, fünf Daseinsgruppierungen. Oder fünf Faktoren oder fünf Gruppen, aus denen ein Mensch besteht. Sagen wir, ein Mensch besteht. Und acht, gemeint ist dieser achte rechte Pfade. Das heißt, es gibt acht Möglichkeiten und acht richtige Wege. Und an diesem Weg entlang sie gut, sicher sozusagen weitergehen können. Und zwölf gemeint ist die zwölf, man sagt auf Deutsch, zwölf Kettenglieder. Das heißt, für alles, das hat nicht nur der Leibniz begriffen, die Buddhisten auch. Für alles gibt es eine Ursache oder gibt es einen Grund. Nihin sine ratione. Es gibt nichts, was ohne Grund wäre. Ohne Grund wäre. Und die Buddhismus, jedenfalls, was der Buddha gemacht hat, er hat diesen Ursache oder Verursachungsprinzipien, Verursachungsketten auf zwölf zurückgeführt. Versuchen wir. Diese vier, fünf, acht, zwölf. Diese grundlegenden Thesen in den Predigten des historischen Buddha. Die vier Ethnenwahrheiten zählen zu den Grundlehren des Buddhismus. Man sagte, ja gut, lassen wir. Ich würde sagen, das sind vier, sagen wir, Einsichten oder vier Wahrheiten. Das klingt sehr philosophisch, ist aber im Prinzip ganz einfach. Ich denke, jeder von uns fühlt sich einmal nicht wohl. Manche sind zum Arzt gegangen und manche nicht. Und wenn sie zum Arzt gehen, was macht der Arzt? Jedenfalls, der sollte so machen. Ob er das macht, ist eine andere Sache. Im Grund macht er Folgendes. Er fragt, oder wenn man in der chinesischen Medizin ist, fragt er nicht einmal. Der schaut. Der fühlt ihren Puls oder sie sagen ihm, was haben sie denn? Wenn sie zum Arzt gehen, meistens, sie haben nichts Gutes. Sie fühlen sich nicht wohl. Sie beschreiben. Sie beschreiben und der sehen, alles lässt sich an. Es gibt ein Problem. Sie fühlen sich nicht wohl. Und das Zweite, der versucht, die Ursache herauszufinden. Sozusagen, worauf ist dieses Unwohl zurückzuführen, beziehungsweise was sind Ursachen? Und dann drittens, der versucht, ihnen zu helfen, indem er die Wege aufweist, sozusagen ihnen Möglichkeit anbietet, damit sie das Leid loswerden können. Es gibt natürlich auch Ärzte, die falsch liegen, aber ungefähr so. Oder wenn sie diesen sozusagen mit dem Arzt zusammenarbeiten, Wenn Sie diese Möglichkeit befolgen, sind Sie geheilt oder sind Sie befreit, sind Sie befreit von Leiden. Insgesamt 4. Beobachten und Ursachenforschung, Heilmittel anbieten, Sie fühlen sich wieder wohl. Das sind ungefähr die 4 Sachen. Und so einfach ist das natürlich nicht. Es gibt verschiedene Leiden. Es gibt verschiedene Leiden. Im Buddhismus waren ungefähr 4 große. Da werden Sie sich wundern. Der kleine Prinz, der später einmal Buddha werden sollte, der kleine Prinz kam eines Tages auf den Gedanken, er möchte sehen, wie die Welt draußen aussieht. Er bricht aus seinem Käfig, aus seinem Fest, aus seinem Palast und besichtigt die Stadt, die unter seiner Herrschaft mal stehen soll. Und diese Stadt hat 4 Tore und an jedem Tor hat er eine Szene gesehen. Das ist ungefähr vereinfacht gesagt, sind Geburt, alte Krankheit, Tod, Sterben. Das sind die, wenn Sie wollen, zuerst mal die beobachtbaren Leidensphänomene, die im Buddhismus eine wichtige oder die zentrale Rolle spielen. Das fällt uns natürlich schwer. Ich sage ganz einfach, seitdem ich das kapiert habe, ist das dem modernen Leser oder modernen Menschen etwas schwer fällt, zu sagen, selbst die Geburt ist Leiden. Gemeint ist natürlich nicht nur Leiden der Mutter. Nur der Mutter, denn es ist gar nicht so lange her, dass sozusagen Geburt der Kinder oft auch sozusagen Tod der Mutter bedeutet. Und seitdem ich kapiert habe, es ist ein bisschen schwierig, meinen Studenten beizubringen, damals war noch an der FU in Berlin, meinen jungen Studenten beizubringen, das Leben ist Leiden. Da habe ich mir gedacht, ja, was machst du, diese Quatsch? Und die haben noch ihre Zukunft vor sich und jetzt kommt eine Art und Weise und versucht das weiß zu machen, das Leben ist Leiden. Gemeint ist es nicht. Gemeint ist es nicht. Und es gibt verschiedene Leiden und man kann auch sagen, der Mensch hat verschiedene Probleme. Und diese Probleme kann physisch sein, kann umweltlicher Art sein, kann auch psychisch sein, kann aus der Arbeitswelt kommen. Auf jeden Fall, er hat seine Probleme. Und wenn man mit den Problemen nicht klarkommt, leidet man. Wenn Sie so sehen, kann man in der Tat das Leben des Menschen als einen Prozess, als eine Phase betrachten, in der der Mensch ständig auch mit seinen Problemen auseinandersetzt. Und indem er die Probleme löst, und dann kommt er immer befreiter. Und diesen Prozess des Lebens ist ein Prozess der Befreiung. Und, wenn Sie wollen, auch ein Prozess der Freiheit. Das ist meine persönliche Grundüberzeugung. Ich sage auch zu meinen Studenten, haben so Prüfungen. Die Prüfungen sind wichtig. Aber die Prüfungen sind nicht dazu da, dass ich sie prüfe, dass ich sie quäle, dass ich sie sozusagen blöden Fragen stelle. Sondern die Prüfungen sind da. Sie werden nachher die Erfahrungen machen. Nach jeder Prüfung sind sie freier. Sind sie freier. Und sie kommen, wenn sie die Promotion hinter sich haben, oder wenn sie, jetzt einfach gesagt, wenn sie die Habilitation haben, wenn sie eine Professur bekommen in Deutschland, können sie eigentlich alles behaupten. Können sie. Können sie. Können sie. Können sie. Und was ich deutlich mache, ist auch ein Reifungsprozess. Sozusagen dieser, deshalb sind sie nicht nur, wenn der Buddhismus sagt, das ist Leiden, das Leiden darunter. Warum ist Geburt Leiden? Warum ist Krankheit ist natürlich Leiden, aber warum ist Geburt ist Leiden? Wenn sie Leiden in diesem Sinne sagen, auch subtiler sind und leben als eine Auseinandersetzung immer mit den Problemen, mit den Fragen, mit den Schwierigkeiten, mit den Aufgaben, dann waren sie immer freier. Auch durch diesen Zwang. Und darauf möchte eben der Buddhismus zurück. Diese vier edlen Wahrheiten, wenn Sie wollen, man sagt das, man schreibt Wahrheit des Leidens. Das heißt, nehmen Sie das Leben ernst, nehmen Sie das Leiden ernst. Die Leiden sind aber nicht das. Das ist diese grundlegende Erkenntnis im Buddhismus. Alles ist Leiden. Es wurde natürlich im buddhistischen Text ausführlich aufgelistet, was für ein Leiden gibt. Da vorne ganz einfach, ich möchte das bekommen und bekommt das aber nicht. Das ist ganz einfach. Und daher, da lesen Sie das Wort Durst. Durst. Und da haben Sie das schöne Wort, deutsche Wort Dursten. Dursten heißt immer noch etwas, wenn wir anlangen, was bestimmt werden kann. Und diese vier Ebenen Wahrheit im Sinne von die Wahrheit des Leidens, das heißt die Grundfeststellung, das Leben ist Leiden. Es gibt verschiedene Formen von Leiden. Und zweitens die Wahrheit über die Ursachen des Leidens. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen, nicht zu bestreiten ist. Im klassischen Buddhismus wird der Durst, das heißt Begieren, als Ursache oder als eine der wichtigsten Ursachen des Leidens begriffen. Nämlich Leiden wird dann definiert als den Zustand, in dem der Mensch etwas haben möchte, aber nicht bekommt. Und da können Sie natürlich auch verschiedene Möglichkeiten ausspielen. Und in der buddhistischen Mythologie gibt es zum Beispiel verschiedene Daseinsstufen. Wir sprechen von Wiedergeburt. Das ist nicht immer Geburt als Mensch. Auch wenn die Geburt als Mensch eine notwendige Voraussetzung für die Erleuchtung ist. Das heißt, ein Tier kommt nicht zur Erleuchtung. Es sei denn, im kommenden Leben wird er nicht mehr ein Tier, ein Tiger, sondern ein Mensch. Ein Mensch. Und diese verschiedenen Daseinsmöglichkeiten, es gibt eine Daseinsmöglichkeit, das heißt Hungergeister. Ne? Hungergeister. Was für ein Wesen das ist. Hungergeister in der Mythologie. Hungergeister sind jenige Wesen, die ständig hungern müssen, weil sie die Nahrung nicht als Nahrung wahrnehmen können. Das heißt, sie sind eigentlich umgeben von Köstlichkeiten, von Essbaren und Trinkbaren, aber sie können das nicht als wahrnehmen, nicht sie, sondern diese Geister, können das Essbare nicht essbar wahrnehmen. Das heißt, im Grunde ist das eigentlich nicht ein physisches Problem, sondern ein Problem der Erkenntnis, ein Problem der Empfindung. Das heißt, das Problem liegt wieder etwas beim Geistigen, beim Psychischen und beim Empfindlichen, beim Wahrnehmen. Und da komme ich mal schnell zurück. Sozusagen diese Ursachenforschung, Ursachen des Leidens. Und dritte Wahrheit gemeint ist eben, dass es gibt Möglichkeiten, diese Leiden, die Ursachen zu beseitigen, diese Antwort beseitigen. Und die vierte Wahrheit bedeutet einfach die Wahrheit der Erleuchtung. Das ist aber ein Zustand. Deshalb, das ist die grundlegende. Und nehmen Sie dabei den Begriff oder das Wort Wahrheit nicht so ernst. Es wird beschrieben nur diesen vier Phasen. Ne? Diese vier Phasen. Und das ist wieder auch wichtig, dieser Bezug auf die Arztpraxis, auf die Heilung. Und den Buddha als Medikus. Das ist ein Teil des buddhistischen Selbstverständnisses. Als Medikus. Ein Medikus hat natürlich ganz konkrete Aufgaben. Das heißt wieder, es kommt nicht auf die Erkenntnisse als solche abstrakte Erkenntnis an. Es kommt darauf an, ob das Problem oder Probleme gelöst, ob das Leiden sozusagen beseitigt worden kann. Das ist dieser praktische Seite. Und diese Erfahrung können Sie auch machen. Wenn man jetzt in Deutschland, nicht nur in Deutschland, Gott sei Dank, sozusagen in Deutschland von patientenbezogene oder individuelle Medizin spricht, gemeint ist eben dieser sozusagen diesem Punkt. Das heißt, wenn Sie natürlich in der modernen Medizin sind viele Behandlungsmethoden, normiert oder standardiert. Ne? Und das heißt auch, als ob Sie ganz einfach ins Kaufhaus gehen und da, sagen wir so, einen Anzug von der Stange nehmen. Und sagen, ja, es sieht nicht so schlecht aus, ob das genau mir passt. Den Wunsch kann ich gar nicht mehr leisten. Oder es wird auch nicht angeboten. So ungefähr, Sie haben ungefähr eine solche Figur und dann nehmen Sie 48, in meinem Fall die Größe. Und ob das 2 Meter dicke oder weniger dicke, das spielt keine Rolle. Aber in der Medizin kommt eben auf diese 2 Zentimeter an. Diese 2 Zentimeter machen Sie zu dem, was Sie sind. Und diese Differenz, diese werden übersehen. Und ich spreche das hier aber nicht als Kritik an Medizin und medizinische Versorgung, sondern einfach diese Gedanken der Buddhismus als Medikus, der Buddha als Medikus. Und ein idealer, ein guter Medikus betreibt immer individuelle Behandlung und Menschenpraxis und menschenpatientenbezogene Versorgung. Und das ist eben das an. Dieser Gedanke, das ist ja diese vier edlen, sogenannten vier edlen Wahrheiten. Da können natürlich können Sie auch fragen, ja, warum leiden ich? Ich kann die Frage ganz gut beantworten oder kann ich auch beantworten, ja, ich leide. Also eine Möglichkeit wäre, wenn das ich gar nicht mehr gäbe, dann leide ich auch nicht mehr. Da kann ich auch nicht mehr sagen, ich leide. Ich kann nicht mehr sagen, ich leide. Und dann kann ich mal fragen, ja, wer sind Sie denn? Beziehungsweise ich frage, wer bin ich denn? Sie können oder wir können diese verschiedenen Antworten prüfen. Versuchen Sie das zu machen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein Chinese. Das ist doch Quatsch. Und hat nur einen Sinn, wenn Sie mich fragen, welche Nationalität ich habe. Ja? Welche Nationalität habe oder was für einen Pass ich in der Tasche habe. Da sage ich, ich bin ein Chinese, ich bin ein Deutscher. Das heißt, Sie definieren sich, wer Sie sind, durch Bezug auf etwas, das Ihnen zugeschrieben wird, das Sie nicht unbedingt sind, sein müssen, wenn man so definieren. So. Und, oder wenn Sie sagen, ich bin der. Ja, ich bin was? Sie können diese verschiedenen Fragen, das ist ganz interessant, Sie werden immer an diesen Fragen Probleme haben. Wenn Sie sagen, wer Sie sind. Sie sagen Ihr Name, Ihr Alter, Ihr Beruf und woher Sie kommen und was weiß ich. Nur Sie können nicht definieren, wer Sie sind. Sie müssen immer, denn die jeweilige Frage hat nur einen Sinn, wenn diese Frage einen ganz Kontext hat. Kontext hat nur eine bestimmte Frage beantwortet. Das ist eben das Problem. Und deshalb machen wir eine kleine Pause. Deshalb habe ich immer Problem oder hatte immer Probleme mit dem deutschen Wort Identität. In der Tat, manchmal frage ich, verstehe ich auch die Frage nicht. Und ich war da so voller Mitleid, sehen, ja, ein Chinese in der fremden Heimat, sozusagen, in der fremden Heimat, ja, was ist hier? Da habe ich, was heißt identisch? Oder was heißt Identität? Identität bedeutet, womit identifizieren Sie sich? Und Sie können nicht sagen, ich identifiziere mich mit mir selbst. Das ist korrekt, aber jemand sagt, Sie müssen immer, das ist in der Tat ein Problem. Diese Fragen oder solchen Fragen stellt der Buddhismus überhaupt nicht. Er hat es so gemacht. Ja, versuche einfach mal, sich selber zu betrachten, wer sie sind. Wer bin ich? Und lassen Sie andere, so Nationalität und alles was weg. Dann also, ich bin ein Körper. Ne? Das steht einfach mal da. Da wird dann, ja, ich bin der Körper. Und diese Körper, woher besteht dieser Körper? Das sind diese klassischen vier Elemententheorie. Ob das mal Feuer, Wasser, Luft, Erde ist. Und da kann man auch von Mythologie zurückführen. Und ist auch egal. Sie können auch ganz einfach ein Anatomiebuch nehmen und sehen und betrachten, wer sie sind. Und daher kommt auch dieser interessante Frage, in der im Buddhismus immer wieder betont, in sich selber gehen, meditieren. Meditieren heißt nicht, dass man an nichts denkt, wobei das am schwierigsten ist. Versuchen Sie einfach, 2 Sekunden an nichts zu denken. Und Sie müssen immer denken, ach, in dieser 2 Sekunden denke ich an nichts, denke ich an nichts. Indem Sie sozusagen an nichts denken, dass Sie an nichts denken, versuchen Sie sich nicht an nichts zu denken. Es ist nicht zu denken, sondern ein ganz ruhiger Betrachtungsprozess. Und im buddhistischen Text werden Sie auch sehen, meditieren vom Kopf bis zum Fuß. Nachher können Sie jedes Anatomiebuch wegwerfen. Sozusagen bei diesem Prozess. Und dabei warne Sie, dass ich natürlich nicht finde. Dass ich das nicht finde. Und das ist diese Körperlichkeit. Sie können natürlich auch sehen, gut, ich habe ein Auge. Es bekommt schon mehr. Mit Körper taste ich. Das ist ein taste ich. Und mit Auge sehe ich. Was heißt aber sehen? Sehen, Sie müssen Sehvermögen haben. Sie müssen natürlich, es muss etwas geben, das gesehen werden kann, werden sollen oder werden können. Das heißt, Sie brauchen wieder ein Medium. Medium. Und Sehvermögen, Medium und das, was gesehen werden. Und wenn Sie schon bei dieser Sphäre bleiben, da werden Sie zum Ergebnis kommen, ja, ich brauche eine Brille. Ja, ich brauche eine Brille und das Licht ist zu dunkel. Oder der Gegenstand ist mir zu weit. Und das reicht noch nicht. Versuchen Sie jemand, der im Dunkeln lebt, das ist keine Kritik, einfach auf die Hannoverscher Straßen zu setzen. Und er wird sich wundern über dieser Rot-Gelb-Grün. Warum muss ich bei Rot stehen, bei Grün gehen? Der Polizist kann sagen, gut, heißt er denn, Herr Lee, Sie riskieren Ihr Leben, wenn Sie bei Rot gehen. Aber das ist nicht der Punkt. Das heißt, es genügt nicht, wenn Sie Sehvermögen haben, wenn Sie Medium haben und wenn Sie Gegenstand gibt. Es muss noch etwas hinzukommen. Dieses Hinzugekommene ist etwas Vereinbarungsmäßiges, etwas Tradiertes, das wir Kultur nennen. Das ist keine Kritik, nur nehmen Sie den Satz nicht so leicht hin. Zum Beispiel, ich habe einen Baum gesehen. Und versuchen Sie nur bei diesem Satz zu bleiben. Dann werden Sie festzustellen, es ist nicht selbstverständlich. Schon diese, ich habe einen Baum gesehen, wie viele Bedingungen da stehen. Sie müssen zu einer Entfernung muss stimmen, Sehvermögen muss stimmen, Lichter müssen stimmen, vor allem Sie müssen auch in der Lage zu sagen, was ein Baum ist. Was ein Baum ist. Aber was ist ein Baum? Was ist ein Baum? Und was ist, sag mal, was ist überhaupt Hannover? Sie kommen und sagen, Hannover ist eine Stadt und da gibt's und das. Und vom Baum, Sie können natürlich sagen, gut, ja, so habe ich meine Eltern mir gesagt. gezeigt, Junge, das ist ein Baum. Und seitdem, wenn ich sowas sehe, lebe ich einen Baum. Und die anderen sagen, das ist ein Baum. Und meine einfache Frage ist, was ist ein Tisch? Auch dafür kann. Was ist ein Tisch? Und wenn Sie es mir sagen, gut, ein Tisch ist eben eine Platte mit vier Beinen. Mit vier Beinen. Und alles darauf hin, was bin ich? So einfach ist es nicht. So einfach nicht. Und mein gutes Beispiel ist immer wieder die deutsche Sprache. Von lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Dann sage ich immer, wie wahr? Es gibt keinen Wald, es gibt nur lauter Bäume. Ja? Es gibt keine Bäume, es sind lauter Stammblätter. Es gibt keinen Stamm, keine Blätter, es sind nur, gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter und dann werden Sie zum Ergebnis kommen. Hannover ist auch nur ein Name. Ne? Ein Name. Und dieser Name vermittelt Ihnen, vermittelt den Einwohner ein gewisses Gefühl, ein Wort, mit dem sie sich identifizieren kann, indem sie sagt, ich bin Hannoveraner. So, toll. Ne? In dem Sinne. Und wobei die Straßen ändern, das heißt, alles fließt. Alles fließt, gerade weil alles fließt. Gerade weil das Fließen uns ein bisschen Unsicherheit vermittelt, brauche ich einen solchen Halt. Und diesen Halt gibt mir ausschließlich ein großer Name, in dem ich sage. Das sind diese, da können Sie weitergehen. Das mit Sehen, mit Tasten, mit Riechen, anschließend mit Bewusstsein. Mit Bewusstsein, deshalb ist dieser, wenn Sie wollen, diese fünf Daseinsgruppen. Mit diesen fünf Daseinsgruppen ist nicht weit, das heißt, der Mensch, sagen wir, der Mensch besteht aus einem Körper, und Körper bedeutet Tastensinn, ne? Auch Tasten aus dem Körper, besteht aus dem sozusagen Riechsinn und Geruchssinn und Bewusstsein und Denken. Das heißt, der Mensch ist, wird oder definiert, oder ich wird verstanden als etwas, das sich dem Fluss unterwirft und werfen muss und der ständig Kontakt mit anderen, mit Außenumgebung und dennoch entsteht daraus ein Phänomen, entsteht daraus etwas, das ich nenne. Das ich nenne. Und die buddhistische Pointe ist nicht zurück oder schnell zu diesem Ich zu gehen und dort zu bleiben und zu behaupten, das ist mein und das ist dein, das ist Deutschland, das ist China, das ist das, sondern dort zurückzukommen, denn das ist normalerweise unser Ausgangspunkt, indem ich sage, ich habe einen Baum gesehen. Und mehr fragen wir nicht. Und dort setzt der Buddhismus an, in dem Frage, ja, bleiben Sie bei diesem Prozess und versuchen Sie da zu reduzieren und zurückzuführen, immer weiter zu unten zu gehen. Zu gehen? Oder eine Metapher. Nehmen Sie drei Stöcke. Versuchen Sie diesen drei Stöcke gegeneinander anzulehnen. Da haben Sie so ein Phänomen. Sie haben eine Pagode oder Sie haben ein Zelt. Aber nehmen Sie diesen drei Stöcke oder nehmen Sie einen Stock weg, dann fällt dieses Phänomen zusammen. Dann fällt ein Zelt zusammen. Das bedeutet nicht, dass es diesen Zelt nicht gibt. Sonst konnten wir ja auch nicht zelten. Sondern dieses Etwas ist bedingt. Dieses Etwas ist bedingt. Und die Bedingungen machen das Phänomen aus und die Bedingungen macht auch sozusagen die, wie sagen wir, auf Deutsch heißt die Substanzlosigkeit. Die Substanzlosigkeit. Und wenn Sie da versuchen, so einem buddhistischen Geschulten oder jemand aus Asien, der einige Bücher, buddhistische Bücher gelesen haben, wie ich, irgendwie mal das kantische Ding an sich zu verstehen zu wollen. Da kommt ein deutscher Denker und sagt, das ist dann, es gibt das Ding an sich. Dann zuerst mal dieser Unwiderlichkeit. Oder man deutsche Philosophie macht nämlich Substanz. Diese Substanz ist eben das, was an sich bleiben soll. Beziehungsweise Substanz ist etwas, was nach dem buddhistischen Denken gar nicht gibt. Denn alles ist bedingt. Und da haben wir auch den Punkt. Bedingt sein heißt nicht, dass das nichts gibt, sondern das durchaus vorhanden ist. Man sollte sich auch das bedienen, aber bitteschön nicht festhalten. Nicht festhalten. Indem Sie loslassen, dass Sie können nur loslassen, wenn Sie diese, das Bedingtsein sehen. Bedingtsein sehen, dann liegt auch die. Gut, das ist diese, ich sage mal, diese fünf Daseinsgruppen. Das ist ungefähr, ob das mit fünf oder sechs ist egal. Ist egal. Betont ist eben dieser Entstehung. Dann dieser acht Pfade. Das ist in der buddhistischen Gemeinde oder im Buddhismus eine Lehre. Auch diese acht Pfade, es gibt sogar eine Schule, die das Sicht ist. Und in der Literatur waren sie nicht viel dafür lesen. Es geht heißt rechtes Denken, rechtes Reden, rechtes Handeln, rechtes Gehen, was weiß ich. Es wurde nur nicht gesagt, was heißt Recht. Ne? Rechtes Denken, in der Tat, rechtes Denken. Das hat auch damit zu tun, der Buddhismus ist nicht für die Theorie da. Wenn Sie in einer Gemeinde sind, in einer Gemeinde leben, in Gemeinde leben, da wurde schon klar in der Praxis definiert, was rechtes Denken ist und was rechtes Handeln ist. Aber das ist dieser acht Pfade und ich kann Ihnen erzählen über vielen, vielen Vorschriften. Das waren die Vorschriften in jeder Gemeinde. Die sind immer recht. Die sind immer recht. Da zum Beispiel, selbst wenn Sie Zähne putzen, da gibt es Regeln. In buddhistischen Kloster oder buddhistischen Gemeinde. Das heißt, Sie sollten nicht gegen den Baum, wenn Sie putzen, nicht gegen Bäume stehen, nicht gegen Buddha stehen, was weiß ich. Und Verhaltensregeln. Verhaltensregeln, diese acht. Diese acht. Dann noch die. Und letztendlich die zwölf Glieder, das heißt, es beginnt mit der Geburt und endet mit dem Sterben. Wobei natürlich Geburt ist nicht Anfang und Sterben nicht Ende ist. Das heißt, Geburt heißt immer Wiedergeburt. Das heißt, für die Geburt muss auch Ursache geben. Diese Ursachen, nach dem buddhistischen Vorstellung, liegt natürlich im vergangenen Leben. Im vergangenen Leben. Und was man die vergangenen, dass die vergangenen Leben, das ist die vergangenen Leben führen zu diesem Geburt. Und was zwischen Geburt und Sterben liegt ein Leben. Nicht ein Leben. Diese ein Leben kann man, wenn man Leben als sozusagen Begehren betrachtet, gibt es verschiedene Ursachen. Dann erfolgt der Sterben. Das Sterben ist nur begeben in ein weiteres Leben. In ein weiteres Leben. Und auch in diesen 12, das ist sehr genau definierend und vor allem für die buddhistische Psychologie sehr wichtig. Sehr wichtig. Und die einzelnen Punkte möchte ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht zahlen. Sie können sich das, einfach mal nachlesen. Das gibt es in verschiedenen Büchern und verschiedenen Texten. Und ja, diese 8, 4 und 5 und bis zum Wiedergeburt. So alles hat der historische Buddha gepredigt. Alles wunderschön. Es gibt 4, es gibt 5, es gibt 8. Alles ist beschrieben und es ist wahr zu sagen, alles ist wunderbar. Jetzt versuche ich Ihnen einen Text zu lesen. Nur vorne. Passen Sie auf. Den Text können Sie nachher, ich habe da die Kopien da. Wie gesagt, können Sie nachher mitnehmen. Ich lese nur einfach. So habe ich gehört, es wurde nicht gesagt, wer die sich, aber so habe ich gehört, einst verweilte der erhabene Buddha in der Stadt Rayarga im Gebirge Krakuta, zusammen mit allen Mönchen und Bodhisattvas. Bisher fällt nur eins auf, nämlich das Wort Bodhisattvas. Dieser zeigt, das ist nicht ein Frühtext, sondern ein späterer Text. Im frühen Text, das endet immer, einst verweilte der erhabene Buddha anderswo und mit seiner Gemeinde, mit seiner Anhängerschaft, mit allen Mönchen. Und dieser Bodhisattva ist eine neue Bezeichnung. Das müssen wir sehen, es wurde unterschieden, gut, im Großen und Ganzen natürlich der erhabene Buddha. Dann kommt seine Anhänger wie Ananda Sariputra und die waren als Arhat bezeichnet. A-R-H-A-T. Das ist sozusagen gemeint, oder jedenfalls diejenigen Anhänger, die für sich Erlösung finden, Erleuchtung finden, die das auch gefunden haben. Während Bodhisattva, das ist eine Bodhi, heißt auch schon Körper. Bodhi heißt schon Körper. Daher kommen sie auch aus dieser indogermanischen Sprache schon spielen, aus dem Sanskrit Bodhisattva. Bodhisattva sind erleuchtet Menschen, erleuchtet Wesen. Da wird kompliziert. Wenn ein Wesen erleuchtet, wenn ein Mensch erleuchtet ist, dann ist er kein Mensch mehr. Das heißt, er ist durchaus ein Mensch, aber wissen Sie was? Die Kunst besteht darin, dass Sie die Begriffe benutzen, die Sprache sprechen, gleichzeitig über diese Sprache, über diese Begriffe stehen. Gleichzeitig Abstand nehmen zu dem, was sie benutzt haben. Dieser Sprachgebrauch und kritische Reflexion. Indem sie sagen, diese Sprache ist nur das, wenn ich etwas sagen möchte. Und eigentlich muss ich nicht das sagen. Aber wenn ich ihnen sage, muss ich ein Wort gebrauchen, das nicht als bare Münzen nehmen. Das heißt, ich, ein Bodhisattva, wenn ich sage, ein Bodhisattva ist ein leuchtender Mensch, der aber kein Mensch mehr. Das heißt, das Wort Mensch, zwar eine Bezeichnung, aber eben ein Allgemeingebrauch ist. Und ein erleuchteter Mensch soll diesen anders relativiert haben. Und deshalb, wenn Sie die buddhistischen Kloster, vor allem Skulpturen, Kunst betrachten, da werden Sie manchmal zweifeln oder ins Grübel kommen, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Richtig, ein Bodhisattva kann ein Mensch sein, kann ein Mann sein, kann eine Frau sein und kann ein Mensch sein, muss aber nicht ein Mensch sein. Wenn es nötig wird, kann er auch ein Tauber werden. Tauber. Es gibt eine gute Geschichte. Der erhabene Buddha verweilte wieder einmal und da sah er ein Tier, das hungert. Und das Tier möchte aber nicht den Buddha essen. Aus welchem Grund auch immer. Das erzähle ich Ihnen einfach. Nehmen Sie das, versuchen Sie einfach nur den Sinn herauszufischen, wenn das überhaupt einen Sinn gibt. Der Buddha verwandelt sich da in Tauben. Und haben sich fressen lassen. Das ist in der Tat eine Geschichte. Ob das so stattgefunden hat, ist mir egal. Die Pointe ist, für ein erleuchtetes Wesen sind alle Zuschreibungen wirkungslos. Sie können nicht mehr schreiben, das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Mensch, das ist ein Tiger. Ein Tiger. Und so ist auch in der Tat, es kommt, wenn beim Ahat, bei diesem Sariputra Ananda, wenn beim Ahat darauf ankommt, dass der nach Erlösung sucht, auch nach seiner Erlösung findet, dann kommt es bei Bodhisattva darauf an, dass die anderen erlöst werden. Das heißt, wenn Sie jetzt wieder mein Eingangswort verstehen, dass das jetzige Leben nur als einen Übergang, als einen Übergang und zu einem Zustand, das ohne Nirvana genannt, zu einem Zustand versteht wird, dann kommen Sie, da hätten diesen sogenannten Bodhisattva, da hätten diese Wesen, die schon längst die Erleuchtung erlangt haben, da hätten diese Menschen doch dieses Leben verlassen müssen. Da hätten wir ihn nicht sehen können. Aber die bleiben einfach unter uns. Die bleiben unter uns und die wollen, dass alle diese Erleuchtung gelangen. Deshalb achten Sie drauf und schätzen Sie jede Begegnung. Jede Begegnung mit einem Tier und denn der kann ein Bodhisattva sein zu ihrem Vorteil oder zu ihrem Leben. Daher kommt auch, stelle sich vor, es gibt so viele Begebenheiten und so viele Menschen und so viele Ereignisse, so viele Zeiten, so groß. Und sie besteigen ein Schiff oder einen Zug oder ein Flugzeug. Natürlich, sie würden sich freuen, wenn sie ein bekanntes Gesicht sehen. Aber freuen sie sich auch, dass Sie jemanden treffen, den Sie bisher noch nie gesehen haben. Denn stellen Sie sich vor, es müsste eigentlich schon Millionen, Milliarden Jahre gedauert haben, bis es zu dieser Bekanntschaft zwischen Ihnen und diesem Menschen kam. Es muss schon so viel passiert sein, diese Bedingtheit, dass Sie jetzt diesen zwei Menschen nebeneinander sitzen. So, dann müssen Sie mir glauben, da hilft da nicht. Da ist eben gemeint. Dieser aber kommt plötzlich Bodhisattva. Den haben wir noch nicht gesehen. Sie lesen noch weiter. Zu jener Zeit versank der Erhabene in eine tiefe Meditation. Das haben wir auch nicht. Oder bisher haben wir auch nicht erlebt. Normalerweise, da spricht er. Ne? Normalerweise, so habe ich gehört, und eins Verwandter, der Erhabener in einer Stadt am Fluss, und bekommt eine Frage, der spricht, der predigt. Und hier in diesem Text haben wir, zu jener Zeit versank der Erhabener in eine tiefe Meditation. Sozusagen der normalerweise predigt, der schläft. Macht eine Meditation. Das ist auch eine neue. Und auch nicht mehr die anderen, dann geht der Text weiter. Auch der edle Bodhisattva, das ist jemand, der heißt Avalokitesvara, und das ist ein komischer Name, aber sie haben sicherlich Buddha-Figur oder Bodhisattva-Figur mit 1000 Armen gesehen. Ne? Und diese 1000 Armen symbolisieren Kraft, Mitleid, Helfen, also Hilfsbereitschaft. Und gemeint ist eben dieser Bodhisattva. Dieser Bodhisattva mit 1000 Armen. Und wenn ich diese Figur sehe, muss ich immer jedes Mal an Heinrich Heine denken. Ja, es gibt diese interkulturellen Inspirationen. Und beziehungsweise an den Leibniz-Stick. Heinrich Heine hat ein Gedicht, Teleologie oder zur Teleologie. Und dort gibt er einen Satz: Sehen Sie nicht, dass ich keine Armen habe und nicht helfen kann? Und dieses Wort sprach der liebe Gott bei Heinrich Heine. Der liebe Gott, der sagte, ja, zur Theologie, dass sehen Sie nicht, dass ich keine Arme habe, aber nicht helfen kann. Und auf der anderen Seite ist dieser Buddha, Bodhisattva-Figur mit 1000 Armen, der überall helfen möchte. Das ist diese Figur. Jetzt kommt, auch dieser edle Bodhisattva war versunken in wunderbarer, tiefer, vollkommener Weisheit. Weisheit ist ein Zustand. Ne? Nicht Sie haben Weisheit oder Sie haben Weisheit bekommen, sondern Sie sind versunken. Sie sind versunken und vertieft in einen Zustand. Diesen Zustand werden gesprochen von wunderbarer, tiefer, vollkommener Weisheit. Fragen Sie mich nicht, was bedeutet hier wunderbar, was bedeutet hier tiefer, was bedeutet hier vollkommen. Diesen Zuschreiber oder diesen Adjektive stehen da, damit Sie sehen, dass dieser Zustand unbeschreibbar ist. Das fangen Sie gar nicht an zu fragen, aber versuchen wir mal einfach mal. Dieser echte Bodhisattva für Versunken in wunderbarer, tiefer und vollkommener Weisheit. Er betrachten. Das ist auch ein Recht. Und denken Sie nicht so viel. Sehen. Immer sozusagen anschauen und nicht sozusagen den Gegenstand, den Sie denken, nicht in den Hinterkopf lagern, sondern immer vor Augen stellen. Vor Augen stellen, natürlich nicht sehen, sehen auch mit geistigen Augen. Und betrachten. Und Weisheit, Erleuchtung ist nicht weiter, dass Sie die Dinge betrachten. Deshalb schätze ich wieder meine Worte mit der deutschen Sprache. Ich finde diese paarweise Ansicht und Einsicht so wunderbar. Ne? Das heißt, bleiben Sie bei Ihrer Ansicht. Denken Sie wieder daran, dass die anderen auch ihre Ansicht haben. Dann kommen wir zu einer Einsicht. Und diese Einsicht relativiert unsere Ansicht. Das ist wieder dieser klassische, bleiben Sie bei Ihrem Standpunkt, aber reflektieren Sie Ihren und begeben Sie sich geistig auf den Standpunkt von anderen. Und dann bei diesem, sozusagen diese Betrachtung, das ist auch ein Wort, das im buddhistischen Text aufkommt. Sehen. Theorien. Selbst Theorien. Das ist, wenn Sie auf Griechisch zurückkommen, Theoria. Das heißt, sehen. Mit dem Augen zu tun. Mit den Augen zu tun. Betrachten. Abstand nehmen. Nicht in den Hinterkopf stellen, sondern nach vorn. Nach vorn. Das macht eben der Bodhisattva. Auch der edle Bodhisattva war versunken in wunderbarer, tiefer und vollkommener Weisheit. Er betrachtete, was betrachtet er? Er betrachtete die 5 Daseinsgruppen, aus denen vor allem der Mensch besteht. Das heißt, der Bodhisattva betrachtet das, was der erhabene Buddha, der gestern meditieren versunk, was der einmal gepredigt hat. Nämlich der Mensch besteht aus Karma und die Karma besteht aus Tastesinn und besteht aus Augenwahrnehmung. Und diese Augenwahrnehmung braucht eine Außensphäre, braucht eine Innensphäre, braucht ein Medium, braucht ein Medium. Und der muss schon sozusagen in einer Kultur leben, wo man ihm sagt, bei Grün gehen, bei Rot stehen. Und die sind alles Einsichten, das ist Rot und das ist Gelb. Und vor allem, auch wie gesagt, bei jeder Wahrnehmung ist etwas anders. Was der Mensch als gut betrachtet, kann für andere böse sein. Und salopp gesagt, ein kleiner Hund bellt mich an. Ich bin doch so stark, dann kommt der kleine Hund, der bellt mich an. Was traut sich der zu? Es kann durchaus sein, dass er wieder seine Augenprobleme hat. Das heißt, etwas Großes konnte in den Augen des Hundes sehr klein erscheinen. Er betrachtet mich aus seiner Perspektive vielleicht, was weiß ich, das sollte nur bedeuten, so einfach ist mit Sehen nicht. Es kommen so viele kulturellen, sozusagen tradierten hinein. Und noch viel schwieriger ist mit anderen, auch mit Denken, auf jeden Fall. Denn dieser Bodhisattva versunken in diese Weisheit. In diese Weisheit betrachtet er. Was betrachtet er? Er betrachtet die 5 Daseinsgruppen und sah, dass die 5 Daseinsgruppen, jetzt kommt, leer sind und jeder von ihnen kein eigenes Wesen hat. Kein eigenes Wesen hat. Sariputra, er kommt her, sozusagen der Weisheit, schlechthin und in den Anhängerschaft von Buddha. Sariputra, der bereits ein hohes Alter erreicht hatte. Das ist auch in Richtung sozusagen Frühbuddhismus. Sariputra, der bereits ein hohes Alter erreicht hatte, bekam die wunderbare Kraft vom Buddha, der meditierend, in dem meditierend, vermittelt, überträgt die Kraft. Kraft übertragen und sprach zu diesem Bodhisattva: Was sollen die guten Männer üben, wenn sie zur wunderbaren, tiefen und vollkommenen Weisheit gelangen wollen? Der eigentlich, der die ganze Weisheit kapiert hat, der sozusagen verstanden hat, was der Buddha gepredigt hat, bekommt eine Kraft vom Buddha, der in der Meditation ist, und diese Kraft veranlasst Sariputra, der weise Schüler, dazu, ein Bodhisattva zu fragen, was sollen die guten Männer üben, wenn sie zu diesem wunderbaren Weisheit gelangen wollen. Das ist eine interessante Konstellation. Diese Konstellation ist total anders als das, was wir vorher eingangs gestellt haben, da dieser Bodhisattva sagte zu Sariputra: Sariputra, die guten Männer oder Frauen, nicht Männer, kommen noch Frauen, ja, das ist wieder ein Unterschied. Sariputra, die guten Männer oder Frauen, wenn sie mit Freude die wunderbare, tiefe und vollkommene Erleuchtung erlangen wollen, sollten so denken. Es geht. Die fünf Daseinsgruppen sind von ihren Bedingungen abhängig und sind leer. Der Körper ist leer, der Tastsinn ist leer, das Bewusstsein, das Denken ist leer, es geht weiter. Es geht weiter, die fünf Daseinsgruppen sind leer, die acht Pfade sind leer, die zwölf Glieder sind leer. Alles. Wir sind leer. Oh, in der Leerheit, jetzt kommt, in der Leerheit, ich überspringe vieles, in der Leerheit gibt es weder Leiden noch Ursachen der Entstehung von Leiden, weder Vernichtung des Leidens noch Pfade zur Vernichtung. Weder Erkenntnis noch Erlangung der Erkenntnis noch Nichterlangung der Erkenntnis. O Sariputra, weil ein Bodhisattva weder nach der Erkenntnis gelangt noch nicht gelangt, stützt er sich auf die vollkommene Weisheit. Weil sein Geist frei von solchen Hindernissen und Verunreinigungen sind, hat er keine Furcht. Er hat alle Irrtümer. Irrtümer sind das, was der Buddha einmal predigt hat. Er hat alle Irrtümer verlassen oder bleibt immer im Zustand der Nirvana. Alle Buddhas in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft haben die höchste und vollkommene Erleuchtung erreicht, da sie sich auf diese vollkommene Weisheit stützen. Erkenne deshalb, diese vollkommene Weisheit ist das große Mantra. Alle Buddha, sozusagen das Mantra der großen Klarheit, das unvergleichlich höchste Mantra, das gleich ungleiche Mantra. Sariputra, alle großen Mönche sollen so die wunderbaren, tiefer und vollkommene Weisheit üben. Es fehlt noch ein Absatz, da endet der kleine Text. Dieser Absatz lautet so: Daraufhin wachte der Erhabene aus der Meditation auf. Er lobt das Bodhisattva und sagte: Wunderbar, wunderbar, so ist es. Schluss. Der erhabene Buddha sozusagen lässt ein Bodhisattva sprechen. Der Bodhisattva bezeichnet oder betrachtet fast alles, was der Buddha bisher gepredigt hat. Die vier edlen Wahrheiten, die fünf Daseinsgruppen, die acht Pfade, die zwölf Glieder, alles drum und dran als Irrtümer. Noch wichtig ist, als Hindernissen. Als Hindernissen. Lehre mit H als Hindernisse. Das ist der Punkt. Da hilft wieder eine Metapher. Ein Bild. Und ja, die Menschen wollen sehen, die Menschen wollen sehen, wie der Mond aussieht. Mond am Himmel. Ja, am Himmel, in großen Stadt kann man sowieso nicht sehen, muss schon die Stadt verlassen. Und ja, sie wissen nicht einmal, wo der Mond ist. Das ist auch sehr interessant. Die Sonne, auch wenn man von Erleuchtung spricht, die Sonne spielt im Buddhismus nicht so eine interessante Rolle als der Mond. Und ja, die Menschen wollen wissen, wo der Mond liegt und wie der Mond aussieht. Und der Buddha versuchte ihnen zu erklären und sagen, das ist oben und das ist runter, das ist echter. Und wenn im 15. Monat wird der runter, was weiß ich, und man kapiert immer noch nicht. Dann erhebt der Buddha seine Hand und seine Zeigefinger und zeigt auf den Mond. Und sagt: Schau. Sieht. Und dann sehen manche: Ach, wunderbar, so ist der Mond. Und viele sehen immer noch nicht. Nicht, weil sie blind werden, sondern ganz einfach, statt den Mond in den Augenschein zu nehmen, fixieren sie ihren Sehkraft, ihr Augen auf den Fingern des Buddha. Sie fixieren auf dem Finger und sieht oder können den Mond deshalb nicht sehen. Ist dem? Und deshalb die Buchstaben, die Texte, die Lehre sind dazu da, damit sie über den Text hinausgehen, damit sie das sehen, was im Text nicht stehen. Und so in diesem Sinne sind alle Texte leer. Ja? Alle Texte leer und sie sind nur da, nur weil bestimmte Bedingungen da sind. Wenn wir jetzt mal zurück zu Leibniz kommen, dann muss ich sagen, er hat den Buddhismus nicht so verstanden, wie ich es mal verstanden habe oder verstanden würde. Eine Kernbotschaft im Buddhismus ist eben nicht, wie Leibniz noch angenommen hat, nicht diese Vernichtung Individuen, Eigentümlichkeiten, sondern gerade die hervorheben, die Betonung individuelle Eigentümlichkeiten. Aber diese individuelle Eigentümlichkeit ist nicht dazu da, dass Sie, dieser oder dass jeder von uns an dieser Individualität festhalten, sondern erkennen, dass jeder von uns auch sozusagen diese Individualität zwar hat, aber auch gerade dieser bedingt ist, bedingt durch physischer, körperlicher, in unserer Zeit bedingt auch durch Geburt, durch kulturellen Zusammenhang, in dem Satz, das mag den Buddhisten nicht, durch Zufälle. Wäre ich in Europa geboren, wäre ich vielleicht ein Christ geworden. Ich bin's aber nicht. Ist das Zufall oder nicht Zufall? Ich weiß nicht. So, danke Ihnen.